Herzlich willkommen zum NMA Fireside Chat, dem 45-minütigen Podcast-Format des Next Media Accelerator. Die Hosts Christoph Hüning und Nico Loma sprechen im Wechsel mit interessanten Persönlichkeiten aus der Medienbranche. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zum Fireside Chat Podcast des Next Media Accelerators. Ich bin Christoph Hüning, einer der Managing Partner des NMA und freue mich heute erneut auf einen ganz besonderen Gast. Und zwar auf Frau Professor Dr. Katja Nettesheim, so viel Zeit muss sein, die nach vielen Jahren als Beraterin für Medien- und Digitalunternehmen erst kürzlich die Seite gewechselt hat und nun selber Gründerin geworden ist. Hallo, liebe Katja.
Hallo, lieber Christoph. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Schön. Wir freuen uns auch wirklich sehr. Wir als NMA beschäftigen uns ja mit Startups im Medienmarkt und du bringst nun beide Perspektiven mit ein. Das ist was ganz Besonderes für uns. Aber bitte stell dich gerne selber einmal kurz vor.
Ja, ich bin von Haus aus eigentlich Juristin und habe dann aber mehrfach die Seiten gewechselt. Von daher ist das Thema, sich immer neu zu erfinden und lebenslanges Lernen, für mich eigentlich so das Gesamtprinzip meines Lebens und meines Arbeitens. Aktuell firmiere ich vor allem als Gründerin von Culture und als Gründerin von Mediate. Mediate ist eine Transformationsboutique, mit der wir jetzt schon seit bald 14 Jahren etablierten Unternehmen dabei helfen, zu verstehen, wie die Erfolgsfaktoren des Wirtschaftens im digitalen Zeitalter sind. Und aus dieser Erfahrung raus habe ich Culture gegründet. Culture setzt sich zum Ziel, genau das Gleiche in einer Technologie umzusetzen. Wir wollen mit Culture tatsächlich Führungsverhalten modernisieren, um den Unternehmen zu ermöglichen, eben auch im digitalen Zeitalter nachhaltig erfolgreich zu sein. Und aus unserer Erfahrung mit Mediate haben wir eben gesehen, dass Führungskräfte für solche Transformationen der lohnendste Ansatzpunkt sind. Und das haben wir jetzt eben in einer Technologie umgesetzt bei Culture und so die Erfahrung aus Mediate in Culture umgesetzt. Ansonsten bin ich aktuell, wie du sagtest, auch Professorin für Themen der digitalen Transformation. Ich bin Aufsichtsrätin und auch Beirätin in ein paar Digital Advisory Boards und von Haus aus eigentlich Juristin. Und habe allerdings, wie du richtig sagst, eben auch diesen Medienkontext, dadurch, dass ich lange Jahre bei Axel Springer gearbeitet habe und da im M&A sehr stark, also nicht NMA, sondern M&A, ja. Gerade überlegt, habe ich das jetzt richtig gesagt, aber es war richtig, also im Mergers und Acquisitions damals sehr stark eben schon digitale Geschäftsmodelle mir angeschaut habe. Und somit auch mit einen Grundstein gelegt habe für die erfolgreiche Transformation von Axel Springer.
Super spannend. Also das sind ja mehr Themen als für einen Podcast, ehrlich gesagt. Ich würde gerne hinten anfangen in deiner Erzählung, weil natürlich wir beschäftigen uns intensiv mit dem Medienmarkt und wir beschäftigen uns natürlich vor allem mit dem Thema Innovation im Medienmarkt. Und Corona ist für alle eine spezielle Zeit, aber vielleicht einmal auch unabhängig davon, wie ist so nach all den Jahren dein Blick auf die Medienindustrie und das Thema Innovation, wie findet Innovation in der Medienwelt statt momentan?
Das ist eine Frage, die muss man ein bisschen abschichten. Ja? Also mein Blick auf die Medienwelt ist grundsätzlich ein sehr wohlwollender, ja? Weil ich bin ja damals zu Axel Springer gegangen, vor allem, weil ich war vorher in der Strategieberatung bei Boston Consulting, hatte mir da also einiges noch an betriebswirtschaftlichem Handwerkszeug drauf geschafft und bin dann bewusst in ein Medienunternehmen gegangen, auch um Medienunternehmen dabei zu begleiten, den Journalismus nachhaltig erfolgreich zu halten, auch in einem digitalen Zeitalter. Das heißt, das war durchaus auch ein bisschen weltanschaulich getrieben. Ich will nicht sagen idealistisch, aber weltanschaulich getriebene Entscheidung. Ich wollte eben dabei sein, Qualitätsjournalismus zu bewahren, auch im Angesicht der Gratisangebote im Internet. Deswegen eben eigentlich einen sehr, sehr wohlwollenden Blick auf die Medien. Auf der anderen Seite habe ich jetzt in den letzten 12 Jahren, die ich mit Mediate Beratung gemacht habe, auch für viele Medienunternehmen, schon mir den ein oder anderen Zahn ausgebissen und meine grauen Haare kommen auch nicht von ungefähr, ja. Die kann ich nach einzelnen Verlegern benennen quasi, die mir verschafft haben, weil es ist schon sehr mühsam. Es ist schon sehr mühsam, denen klarzumachen, wie sehr sich die Welt geändert hat. Ich habe ja eingangs gesagt, unsere Mission bei Mediate war und ist jetzt auch in gewissem Maße mit Culture, Unternehmen klarzumachen, dass sich die Faktoren für Erfolg einfach verändert haben. Ja, und da ist ja an sich nichts Schlimmes dran. Man muss es nur wissen, man muss es nur anerkennen und man muss bereit sein, danach zu handeln. Und bei dem Punkt Anerkennen, da tut man sich bei den Medien teilweise schon etwas schwer. Also ich habe irgendwann mal die etwas steile These aufgestellt, dass die Schwierigkeiten in der digitalen Transformation im Mediensektor direkt proportional korreliert sind mit der Frage, wie wichtig Recht haben in der Branche ist. Ja, also um das so ein bisschen klarer zu machen, Radio zum Beispiel hat sich mit der digitalen Transformation deutlich weniger schwer getan, weil da Recht haben nicht so wichtig ist. TV, genau das Gleiche. Out of Home auch. Aber je stärker man Richtung Recht haben kam, bis dann hin zu den Lokalzeit- und Regionalzeitungsverlagen, da wird es dann eben immer schwieriger, ja, weil die natürlich eine gewisse Deutungshoheit für sich beanspruchen. Und da ist es einfach schwieriger, Veränderungen in der Umwelt, die nicht selbstgetrieben sind, dort zum Anerkenntnis zu bringen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, nee, das war toll. Als du als Juristin mit Recht haben anfingst, dachte ich erst, das kann jetzt in die falsche Richtung gehen. Nee, aber verstehe ich.
Nee, aber das ist außerhalb der Medienbranche ist das genau das Gleiche, ja? Deswegen ist es ja auch bei den Juristen und teilweise bei den Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern so schwer mit der Transformation.
Ja, das stimmt allerdings.
Ja, bei den Ingenieuren auch. Das sind halt so die Branchen, bei denen Domain Knowledge und richtig und korrekt und präzise sein so wichtig ist. Und da fällt es halt, da ist der persönliche Wert des Menschen, des Mitarbeiters, der Führungskraft so stark damit verbunden, dass man weiß, wie der Hase läuft, dass es halt besonders schwierig ist anzuerkennen, dass der Hase jetzt vielleicht in eine andere Richtung läuft.
Du hast ja, das fiel mir gerade auf bei deiner Einleitung, einen Punkt vergessen, glaube ich, und das geht vielleicht so in die Richtung. Und zwar hast du ja neben allem auch noch einen eigenen Digital Award erfunden.
Stimmt.
Und durchgeführt. Genau, Digital Transformer of the Year. Ich war netterweise auch schon mal eingeladen als Gast, natürlich nicht als Preisträger. Und das war für mich zum ersten Mal erkennbar, dass du dich selber auch stärker aus der Medienwelt wegentwickelt hast und branchenübergreifend das Thema Digitalisierung vorantreibst, was natürlich erstmal aus Geschäftssinn sehr wahrscheinlich eine gute Entscheidung ist. Aber hat das auch damit zu tun, was du gerade beschrieben hast, dass du gemerkt hast, in der Medienbranche alleine kommt man A nicht weiter und B, das, was ich da gelernt habe, kann ich entsprechend auch transformieren?
Ja, beides richtig. Also zum einen, und das muss man der Medienbranche auch ein bisschen zugute halten, die sind natürlich als fast Erste konfrontiert worden mit der digitalen Transformation und dann auch noch in einer besonders harten Art und Weise, ja, weil es wirklich das Produkt, das Kerngeschäft komplett digitalisiert hat. Also wenn man zum Beispiel an Zeitungen denkt, ja, das ist schon mal noch, das ist schon auch mal ein anderer Härtegrad, als wenn sich nur in Anführungszeichen dein Vertriebskanal digitalisiert. Ja, aber da war das Kernprodukt Zeitung in dem Beispiel plötzlich digital und dann auch noch kostenfrei. Ja, wessen Verschulden das war, ist wiederum eine andere Frage. Aber das ist schon eine sehr, sehr harte Konfrontation mit der digitalen Transformation und dann eben auch noch so früh. Das heißt, die Medienbranche hat das einfach deutlich stärker getroffen und das mit einzelnen Akteuren aus der Medienbranche teilweise erfolgreich eben dann auch zu überkommen. Das ist schon eine Expertise und ein Erfahrungsschatz, der sich sehr gut auf andere Industrien transferieren lässt.
Und wenn wir jetzt da sehen, was du heute machst mit Culture, da kommen wir gleich ja nochmal im Detail zu, hat dann dieser Zwischenschritt, so einen branchenübergreifenden Award zu machen, hat das nochmal beschleunigt, zu sehen, okay, du gehst jetzt mal in eine ganz andere Richtung als das, was wir bisher von dir kannten?
Ja, wobei, also ich habe den Digital Award schon auch quasi als organische Weiterentwicklung gesehen, weil wir haben schon in unserer Beratungspraxis bei Mediate immer wieder gesehen, dass die Leute noch viel zu verzagt sind, weil es ihnen eben an Vorbildern und Best Practices fehlte. Und aus dieser Logik raus haben wir dann den Digital Transformer of the Year gegründet und durchgeführt, jetzt schon 3 Jahre in Folge, erfolgreich jeweils. Und wir haben das immer nach Branchen aufgebaut und dann kannst du ja nicht nur in einer Branche Medien verleihen, sondern eben dann auch in anderen Branchen. Mhm. Und da hat man schon gesehen, dass die Branchen teilweise, also dass die alle mit ähnlichen Schwierigkeiten kämpfen, aber teilweise ganz unterschiedliche Antworten darauf haben. Und da so einen Transfer herzustellen und es auch erstmals zu schaffen, dass sich die Transformationsverantwortlichen der verschiedenen Branchen miteinander vernetzen und auszutauschen, das war sehr, sehr hilfreich. Für uns genauso wie für die Teilnehmer.
Schön. Jetzt hast du Culture ganz kurz schon skizziert gerade. Wenn du jetzt so eine Art Elevator-Pitch machen müsstest, also was ist so euer Kerngedanke und warum sollten A, Unternehmen euch nutzen und B, wir reden natürlich hier aber im NMA auch immer über die andere Seite, warum sollten Investoren sagen, wow, das ist aber ein Case, an den ich glaube.
Ja, gut, okay, vielen Dank. Also Culture ist ein Werkzeugkasten und ein Personal Trainer für Führungskräfte, der ihnen neue Instrumente gibt und damit eine kraftvolle Führung ermöglicht, nämlich selbst in sich ständig verändernden Zeiten. Culture ist gedacht als persönliches Tool für die Führungskräfte, um ihnen eben die Superkräfte wieder zurückzugeben, die sie in den krisenhaften Zeiten, die wir momentan erleben, brauchen. Ja. Wir haben darin 1/3 Wissensvermittlung und 2/3 Verhaltensänderung. Und deswegen ist es auch nur zu 1/3 ein Content-Geschäftsmodell und zu 2/3 ein Technologie-Geschäftsmodell. Getriebenes Unternehmen. Mhm. Und das ist der Grund, warum Investoren daran glauben sollten, weil wir über die besondere Technologie, die wir hier haben, sehr flexibel reagieren können auf unterschiedliche Herausforderungen, die sich den Branchen stellen. Und das haben wir in den letzten 8 Wochen auch schon bewiesen.
Wenn ich mich richtig erinnere, du hast ja Culture deutlich vor Corona gegründet. Also du hast die Krise gerade schon angesprochen. Ja. Ist das, also von daher, die Krise war ja nicht Gründungsmotivation. Das heißt, du hast den Bedarf gesehen und gedacht, dafür baue ich die Lösung. Ist denn für euch Corona förderlich? Also blöd das ja vielleicht klingt in dieser Zeit, aber hilft die Krise Unternehmen, sich auf solche Werte und Überlegungen überhaupt zu besinnen? Oder sind alle mit Kurzarbeit und Management von staatlichen Zuschüssen und überhaupt dem Überleben so beschäftigt, dass sie keinen Sinn haben für das Thema Kultur?
Ja, beides. Also zum einen, ich muss das nochmal betonen, Culture ist ein Tool für kraftvollere Führung. Ja? Das heißt, das enabled Führungskräfte und damit mittelbar auch die Kultur. Aber es geht um kraftvolle Führung. Vor Corona war unser Fokus tatsächlich eher auf Modernisierung von Führung im Hinblick auf digitale Transformation. Weil wir, wie eingangs gesagt, festgestellt haben in den Beratungsjahren, dass der Hebel für die Transformation die Führungskräfte sind. Ja. Ja. Mit Corona liegt der Fokus eher auf resilientem und krisenfestem Führen. Und das ist eben der Vorteil, wenn wir sagen, wir sind eine Tech-Company mehr als eine Content-Company. Wir können auf Basis der bestehenden Technologie den inhaltlichen Schwerpunkt recht gut shiften. Ja? Das heißt, was wir jetzt machen, ist, dass wir mehr Module produzieren, die darauf einzahlen, wie kann ich in der Krise gut führen? Wie kann ich mit diesen ganzen neuen Führungssituationen und den neuen digitalen Tools denn auch umgehen? Wie kann ich eine Art von Kontrolle bewahren, auch wenn ich all meine Mitarbeiter nicht mehr sehe? Ein Riesenthema für Führungskräfte. Mhm. Und wir haben das sogar jetzt, und deswegen bin ich auch so ein bisschen durch, ehrlich gesagt, wir haben das jetzt in den letzten 8 Wochen in einem Kurzprogramm ausgekoppelt. Das nennen wir Stay in Charge, führen aus und in dem Homeoffice, um eben ganz pragmatisch jetzt schnell und knackig den Führungskräften eine Hilfestellung zu geben, damit die wieder selbstbewusst führen können aus und in dieser ungewohnten Situation. Weil man muss ja sagen, schon vor Corona haben, ich glaube, 33% der Führungskräfte starke Führungszweifel und waren sich nicht sicher, ob ihnen die Führungsrolle überhaupt liegt. Da kam gerade im Februar noch eine Studie von der Bertelsmann Stiftung raus. Und ich finde, 33%, die starke oder sehr starke Zweifel an ihrer Eignung als Führungskraft haben, das ist schon krass. Und dann kommt so eine Corona-Situation dazu, wo eigentlich alle plötzlich führen müssen in einer Situation, die sie nicht gelernt haben. Ja, weil wer hat denn sowieso Führung gelernt? Das sind ja eh schon mal die wenigsten. Und zweitens, wer hat Führung remote gelernt? Ja, das sind die allerwenigsten. 85% der Führungskräfte haben bisher noch nicht aus dem Homeoffice geführt. So, und das heißt, der Führungszweifel ist jetzt noch viel, viel größer. Und das ist genau das, was wir mit Stay in Charge lösen wollen, dass wir eben den Führungskräften hier wieder das Enabling, ja, dass wir den Führungskräften ein Tool an die Hand geben wollen, mit dem sie selbstbewusst auch aus dem Homeoffice führen können.
Das ist ja eine spannende Verquickung von zwei Themen. Also die 33%, das ist ja schon halb erschreckend. Das ist ja deren Selbstwahrnehmung, ja. Wenn Sie mal so nach dem Motto, seien Sie mal ehrlich zu sich selbst, ja. Und dann sagt ein Drittel, ich kann das eigentlich gar nicht.
Ja, Selbstwahrnehmung.
Schön für die Mitarbeiterinnen bei denen, ja. Mhm. Da im ersten Schritt, was würde euer Programm da bewirken, dass diese 33% sich hinterher besser fühlen oder dass wiederum deren Chefs und Chefinnen merken, okay, den muss ich austauschen auf der Rolle?
Nee, das wäre ja kontraproduktiv.
Weiß ich nicht.
Nee, was unser Programm bewirkt, ist, dass diese 33% dann irgendwie 10% werden. Dass nämlich diese 33% sich gestärkt fühlen und wissen, Mensch, jetzt habe ich neue Instrumente, jetzt habe ich neue Werkzeuge, wie ich führen kann, selbst in dieser Remote-Situation, beziehungsweise wenn die Remote-Situation vielleicht wieder vorbei ist, selbst in so einer Krisensituation oder, und da kommen wir wieder zu der Situation prä-Corona zurück, selbst in Angesicht von so Mitarbeitern, die so schwer zu führen sind, wie diese komischen Millennials, die alle nur purpose-driven sind, ja. Auch das stellt ja so eine Führungskraft, die anders sozialisiert ist und die Führung auch in einer anderen Zeit gelernt hat, vor erhebliche Herausforderungen. Ne? Selbst das schon. Also, ja. Dass Command and Control nicht mehr funktioniert. Ja, das war ja schon das erste Problem. Ja. Dann das zweite Problem, Führen in so einer richtigen Krise. Haben auch so viele noch nicht gemacht, außer denen, die 2008 schon dabei waren. Und dann jetzt auch noch remote. Ja, das ist eine ziemlich harte Packung für Führungskräfte aktuell. Und nachdem wir ja immer letztendlich motiviert sind, dadurch die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu retten, ja, oder zumindest dazu beizutragen, ist das jetzt genau der Moment, wo wir voll unseren Purpose ausleben können. Wir unseren Purpose. Und mit voller Kraft da reingehen, um den Führungskräften da zu helfen.
Ja, spannend. Das andere Thema hattest du ja gerade angeschnitten, dieses Homeoffice-Thema. Ich habe auch deinen Beitrag da gelesen oder einen deinen. Ich glaube, du hast dich da mehrmals zu geäußert in den letzten Wochen. Warst du selber überrascht, wie wenig verbreitet das heute ist? Also ehrlich gesagt, ich schon. Mir war klar, dass wir in unserem Umfeld ein bisschen weiter sind, sehr wahrscheinlich, bei dieser Selbstständigkeit. Ich kann arbeiten, von wo ich will. Aber das scheint ja wirklich ein richtiges Thema in der deutschen Industrielandschaft zu sein.
Dass Homeoffice nicht zugelassen wird?
Ja, nicht zugelassen ist oder auch zum Teil nicht gewünscht ist von Mitarbeitern, die sich ja vielleicht auch da unsicher fühlen, ihren Tag zu strukturieren und dann diese ganzen Herausforderungen, die für Führungskräfte entstehen, von denen du halt gerade sprachst.
Nee, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Ja, weil das ist ja das Schöne in dieser Dualität zwischen der Beratungstätigkeit und jetzt der Culture als technologiegetriebenes Unternehmen. Ich bin ja seit 15 Jahren in diesen Unternehmen unterwegs und ich weiß ja, wie die ticken. Und das wundert mich von daher gar nicht. Ja, ich habe ganz viele Kunden, wo Homeoffice einfach überhaupt nicht ging. Und zwar nicht technologisch, sondern weil die Führungskräfte keine Tools dafür haben, Leute zu führen im Homeoffice und jetzt kommt es nämlich und gleichzeitig das eigene Kontrollbedürfnis noch zu befriedigen.
Ich glaube, das ist der größere Hebel, oder?
Das hast du mir jetzt gesagt.
Das darf ich auch. Das ist unser Podcast. Wir dürfen, ja, aber das kennen wir alle. Ich meine, wir beide haben ja gemeinsam diese Beratungshistorie und auch viele Berater haben früher ja immer schön selber gesagt, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, weil auch da war ja nicht alles Gold und Nee. Auch da gab es Chefs, die gerne wussten, wer wann wo ist und am liebsten im eigenen Büro, wenn man nicht gerade unterwegs beim Kunden ist, was natürlich keinen Sinn macht, dass man Menschen auf Projekte schickt nach draußen und ihnen dann zu Hause nicht vertraut, dass sie ihren Job machen. Aber
stimmt.
Das ist jetzt gerade nicht, und ja, das fand ich schon immer aberwitzig im Consulting, aber das ist halt.
Ja, gut, also das habe ich ja schon zu Beginn, also meiner ersten Gründung quasi von der Beratungsfirma, habe ich das schon aufgelöst, weil ich habe meinen Kunden immer gesagt, sie brauchen für mich kein Geld zu zahlen, dass ich hinfahre und ihnen dann auf die Nerven gehe, wenn ich die Arbeit genauso gut in Berlin machen kann. Und habe das dann kompensiert dadurch, dass wir insgesamt als Firma ein sehr genaues Time-Tracking gemacht haben. Da kam dann wieder meine Anwaltshistorie raus. Wir haben dann halt einfach, nicht einfach, aber wir haben Minuten genau aufgeschrieben und haben das den Kunden auch rübergeschickt. Und damit haben wir so viel Vertrauen generiert, dass die dann eben tatsächlich auch geglaubt haben, dass wir für sie arbeiten, wenn wir arbeiten oder wenn wir es abrechnen. Ja? Und das, von daher hatten wir diesen Teil von Remote zwischen Kunden und Auftragnehmer immer schon gelebt. Ne? Aber ja, tatsächlich dieses Thema Homeoffice und arbeiten die Leute da wirklich, das ist einfach unglaublich weit verbreitet. Ja? Mhm. Ich kann das den Führungskräften, die eben, sagen wir mal so, rund um 50, 55 sind, auch gar nicht verdenken, weil die sind genau so sozialisiert worden. Ja? Und die müssen sich erstmal mit den ganzen neuen Möglichkeiten vertraut machen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, kann man eigentlich mit kollaborativen Tools Leute viel besser überwachen, als wenn die im Büro sitzen und jeder lokal speichert.
Ja.
Ja. Richtig. Ich meine, das darf man wahrscheinlich gar nicht so laut sagen, aber wenn man wollte und die neueste Office Suite nutzt oder Google Suite oder Asana, Trello, whatever, ja, mit Slack und Teams und so, kann man ja eigentlich jede Sekunde nachgucken, was die Leute gerade machen.
Ja.
Aber das ist halt vielen auch nicht bewusst.
Aber einigen war es bewusst, und zwar erinnere ich mich noch an so Einführungsprojekte von Salesforce und Co. Dann das größte Hindernis war ja natürlich immer der Betriebsrat,
ja,
der sich genau hat zeigen lassen, welche personenbezogene Daten gespeichert wurden. Ich weiß gar nicht, ob alle das dann verstanden haben, was da passierte, aber diese Grundawareness war schon da, aber nicht in dem Sinne von, ich kann es ja umgekehrt auch nutzen. Ich kann es ja auch als Unternehmen nutzen, um effizienter zu werden. Das wäre ja eigentlich der charmante Teil.
Ja.
Glaubst du denn, dass wir nach Corona da längerfristig einen Wandel sehen? Also geht Homeoffice wieder weg? Sind alle so froh, wieder ins Büro zu dürfen, dass keiner das mehr will? Oder ändert sich was? Weil du hast ja auch die Millennials angesprochen, die dann irgendwie ja auch wieder eingegliedert werden wollen und müssen. Und vielleicht wollen die gar nicht in ihre festen Büroräume zurück.
Ja, nicht nur die Millennials. Also ich glaube, das geht nicht wieder weg. Das geht aus verschiedenen Gründen nicht wieder weg. Zum einen, und das ist jetzt der einfachste Grund, wie viele Unternehmen haben jetzt seit Jahrzehnten erzählt, das geht nicht aus technischen Gründen. Ja? Ja. Also, da brauche ich jetzt noch in den letzten 8 Wochen nicht viel zu sagen. Wobei tatsächlich, ich unterhalte mich ja jetzt auch gerade ganz viel mit Leuten, es gibt tatsächlich immer noch ein paar, die es auch in diesen 8 Wochen nicht hinbekommen haben, aber das ist die absolute Minderheit. Das meiste, was ich so höre, ist tatsächlich so, ist ja ganz überraschend, wie gut das funktioniert. So dieses, ach meine Güte, geht ja doch, ja. Also deswegen, diese erste Schutzbehauptung ist weggerissen. Die Argumentation, warum jetzt Homeoffice nicht gehen sollte, wird deutlich schwieriger. Dann ist natürlich auch der Punkt, auch ganz prosaisch, Kostensenkung. So viel günstiger, Leute im Homeoffice zu haben, als für sie Büroflächen zu haben. Und Kostensenkung natürlich ist ja durchaus im Jahr 2020 dann auch ein Thema. Für diejenigen, die ihre Büroflächen so flexibilisiert haben, dass sie da reagieren können. Und dann ist natürlich der dritte Punkt, dass die Leute nicht zurück wollen. Ja, sehr viele haben ja jetzt sich gut organisiert, haben auch bewiesen, dass sie arbeitsfähig sind und wollen eben nicht mehr zurück. Und der vierte Punkt ist, wenn man mal dieses Unbehagen in der Führung wegnimmt, ja, und die schwierig, ein bisschen, dass es ein bisschen schwieriger ist, ein gutes Team zu formen, ja. Aber wenn man diese beiden Aspekte mal wegnimmt, muss man ja sagen, Remote Work ist verdammt effizient, wenn man es richtig macht. Also ich bin nicht nur deswegen so durch, weil wir so viel gearbeitet haben, sondern weil das bei uns jetzt auch alles so wahnsinnig noch mal viel schneller geht als sonst. Ja? Mhm. Also, und ich habe ja auch noch verschiedene, also mit den Beiräten und mit den Aufsichtsräten und auch mit den verschiedenen Kunden auf den Projekten, soweit ich mit denen noch spreche, das geht einfach alles viel effizienter als vorher. Und die Reisezeit fällt weg. Stattdessen ist es Arbeitszeit, leider in der Regel, anstatt Freizeit. Ich finde Remote Work, wenn man sie richtig organisiert, viel effizienter. Und da kommen wir jetzt eben genau zu dem Punkt, wir haben eigentlich nur in Anführungszeichen psychologische Nachteile, nämlich Kontrollbedürfnis und Teambuilding. Und beides lässt sich, wenn man weiß wie, sehr gut auch remote kompensieren. Ja, und das ist genau das, was wir jetzt in unserem Stay in Charge Produkt oder Programm von Culture besonders herausgegriffen haben, nämlich die Frage Navigation durch den Kommunikationsdschungel. Wie stellen Sie sich Ihren optimalen Kommunikationsmix zusammen? Das heißt, welches Tool wofür? Wie setzt man es ein? Was sind die Grundregeln dafür? Wie macht man den Follow-up? Wie delegiert man richtig Aufgaben in einem Remote-Setting? Wie kann man auch Kontrolle ausüben, ohne dass es zu micromanaged ist? Wie baut man eine virtuelle Teamkultur weiter oder wie baut man die Kultur weiter, wenn alle verteilt sitzen? Das sind alles so Themen, die wir jetzt unmittelbar angegangen sind.
Euer Tool richtet sich ja, wenn ich es verstanden habe, an Führungskräfte, aber nach dem, was wir gerade besprochen haben und was du jetzt gerade skizziert hast, wie finden denn Wünsche oder Anforderungen von Mitarbeiterinnen da irgendwie Nachhall? Also nehmen die auch teil am Programm? Oder?
Ja. Ah, okay. Also was, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben da sehr viel konzeptionelle Arbeit reingesteckt. Insbesondere, weil bei solchen Tools ist ja immer so eine Frage der Motivation. Ne? Und wir haben sowohl didaktisch als auch technologisch da viele Kniffe reingebaut, die aus Psychologie und Neurowissenschaften kommen. Und wir haben insgesamt 4 verschiedene Motivationsmechanismen da reingebaut, eben auch 3 über die übliche Gamification hinweg. Und ein Teil davon ist eben auch, dass für den Content-Teil, ich habe ja vorhin gesagt, 1/3 Content, 2/3 Verhaltensänderung, für den Content-Teil und für ein bisschen Verhaltensänderung sind auch Mitarbeiter freigeschaltet. Ja? Das heißt also, die Führungskraft muss nicht den ganzen Hintergrund zu dem neuen Führungsinstrument den Mitarbeitern erst klar machen, sondern die wissen das schon. Das macht es natürlich deutlich einfacher, Dinge anders und neu zu machen. Und dabei ist deutlich einfacher ein kleiner Euphemismus. Es gibt da gegebenenfalls auch eine gewisse Erwartungshaltung.
Ja, verstehe. Jetzt hast du das gerade so im Nebensatz gesagt, neurowissenschaftliche und psychologische Erkenntnisse. Kannst du vielleicht nochmal was zu euch und dem Team sagen? Weil also in deiner Vorstellung kam echt viel vor, was du alles bist, aber Psychologin kam jetzt noch nicht vor. Nee. Habt ihr da wirklich Fachwissen intern an Bord oder wie funktioniert sowas? Weil so ein Produkt zu entwickeln ist ja schon anspruchsvoll.
Ja, das ist anspruchsvoll. Das merke ich jeden Tag, dass das anspruchsvoll ist. Aber Gut. Ich fürchte, ich kann auch nicht anders als dicke Bretter. Das ist so bei mir der Fluch. deswegen habe ich auch Steuerrecht gemacht. Aber gut. Nein, also wir haben inzwischen deutlich über 10, ich glaube aktuell sind es 12 Leute auf dem Thema arbeiten. Und wir haben zum einen jetzt über die letzten 3 Jahre wirklich die verschiedensten Fachbücher darüber gelesen und holen uns dann auch die entsprechenden Expertisen für die Konzeption mit an Bord. Ne? Also wir haben zum Beispiel, nutzen wir sehr stark diese Nobelpreis-prämierte Technik der Nudges, dass wir zur richtigen Zeit in der richtigen Ansprache personalisiert und dann auch KI-optimiert die Erinnerung schicken an das entsprechende Führungsverhalten. Ja? weil es hilft ja nichts, wenn du eine Erinnerung bekommst oder nochmal einen Reminder bekommst, so funktionieren Feedback-Gespräche, wenn halt gerade irgendwie gar keins ansteht. Oder am Samstagnachmittag oder so. Ich meine, ist vielleicht auch manchmal für die Familie hilfreich, aber das ist ehrlich gesagt nicht unser Zuständigkeitsbereich. Ja. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, die wir da mit verwenden. Das zweite ist, dass viele von diesen psychologischen Hacks, Tricks sich auch widerspiegeln in der Art und Weise, wie wir den Content aufbereiten. Also wir haben zum Beispiel sehr kleine Nuggets. Wir haben immer Mixed Media. Wir haben einen gewissen Wiederholungsrhythmus. Und wir haben auch eine ganz bestimmte Art von Ansprache, die alles das berücksichtigt, was man so in der State of the Art tut, um Leute wirklich dazu zu bringen, Wissen anzunehmen, anzuerkennen und das eigene Verhalten zu ändern. Das sind so ein paar Sachen, die wir da drin haben. Und dann, was bei uns natürlich ganz besonders ist, ist, dass wir versuchen zu vereinen, die User an die Hand zu nehmen, aber gleichzeitig noch eine gewisse Freiwilligkeit reinzubauen, weil du nur durch Freiwilligkeit und Reflexion wirklich motiviert bist, Verhalten zu ändern. Und das machen wir durch einen speziellen Kniff in der Technologie.
Frage, du hast vorhin so halb flüsternd gesagt, dass du das seit 3 Jahren machst. Jetzt haben wir aber in der Vorstellung ja verstanden, dass du das nicht seit 3 Jahren hauptberuflich machst. Und wir beschäftigen uns ja meistens mit sehr frühphasigen Startups, wo dann auch die Frage ist, kann ich davon sofort leben? Mache ich sowas nebenher? Wir als Investor sagen natürlich immer, wir investieren jetzt nicht in Hobbys oder nebenbei Projekte. Kannst du das mal skizzieren, wie das als Gründerin jetzt war? Wie lange ist es eine Idee? Wann reift es? Und ab wann sage ich jetzt aber 100% auf das Ticket?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war bei uns tatsächlich auch ein schleichender Prozess. Ja? Also wir haben durch die Befassung mit dem Thema digitale Transformation in Beratungsformaten ja schon die ganze Zeit gesehen, wie groß der Bedarf ist und wo genau der richtige Ansatzpunkt ist. Ja? Und wir haben auch gesehen, dass wir eigentlich nicht unseren Kunden die ganze Zeit erzählen können, sie müssen neue digitale Wege suchen und skalierbare Geschäftsmodelle aufbauen und selber rumberaten. Na, das ist ein bisschen unglaubwürdig. Und deswegen haben wir an der Stelle dann wirklich gesagt, eat your own dog food, und haben vor 3 Jahren schon angefangen, immer zu überlegen, wie man die USP, die wir haben, in Technologie umsetzen kann. Wie man nämlich tatsächlich dieses Transformationsthema, was wir ja immer besetzt haben, und zwar immer sehr stark mit direktem Euro- und Umsatzbezug, also, sag ich mal, renditeorientierte Transformation, wie man das mit Technologie bewältigen kann. Und da haben wir verschiedene Dinge, verschiedene Ansatzpunkte, verschiedene Modelle erwogen. Und tatsächlich beschäftige ich mich ungefähr seit 3 Jahren auch mit diesen neurowissenschaftlichen und psychologischen Hintergründen für Change Management, damit das wirklich funktioniert. Und dadurch, dass ich da immer zweigleisig gefahren bin mit der Beratung, konnte ich das natürlich auch so ein bisschen bequemer angehen, weil aus meiner Einleitung ist ja schon klar geworden, ich bin jetzt nicht mehr 25 und komme direkt von der WHU. Das hat sogar ein paar Vorteile, ja. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass meine Fixkostenbasis jetzt nicht mehr irgendwie bei 1500 Euro im Monat liegt, sondern dass ich irgendwie Miete, Hypotheken, Schulen und was weiß ich was alles zu zahlen habe. Aber der Vorteil ist eben, dass wir durch diese Kombination zwischen dem Beratungsgeschäft und dem Startup erstens eine wahnsinnig gute Expertise haben, worauf es da wirklich ankommt, weil ich weiß, wie die angesprochen werden müssen. Ja. Und zum Zweiten haben wir natürlich auch die Zugänge. Und das ist ein großer Vorteil. Und zum Dritten hilft bei so einem komplexen Thema, was von Expertise lebt, hilft ja hin und wieder dann doch so ein bisschen Grey Hair. Und so hat sich das ganz gut entwickelt, dass wir das parallel fahren konnten. Und inzwischen ist der Fokus aber schon sehr, sehr deutlich auf Culture, also auf dem technologiegetriebenen Startup.
Okay, spannend. Für unsere Startups oder für generell für alle Startups ist immer diese Frage, wie finanziere ich das Ganze? Wir sind ja, da wir das Accelerator-Programm noch drumherum haben, wir sind ja ein sehr, sehr frühphasiger Investor und wir geben halt mehr als Geld. Wir investieren, nehmen auch echte Anteile dafür, aber wir bieten dann ja vor allem unser Programm und die Vernetzung mit den Medienhäusern und unseren Investoren. Und dann beginnt ja bei den Startups meistens so, dass wann kommen die ersten Umsätze oder kann ich über einen Business Angel oder vielleicht schon über einen echten Investor Geld in die Firma bringen, um weitermachen zu können. Wo ungefähr seid ihr so auf dieser Achse und ist bei euch eher dann auch der Fokus Investoren finden oder konzentriert ihr euch dann eher auf die Umsatzseite? Weil das ist ja immer die spannende Frage. Was kann ich über Umsätze reinholen und was brauche ich als Wachstumsbeschleuniger wirklich von außen?
Ja. Also wir sind phasig so, dass wir das quasi die Phase, die ihr so abdeckt, die haben wir aus dem operativen Cashflow selber gemacht, den wir über Mediate hatten. Wir haben Ende letzten Jahres eine kleine Angel-Runde gemacht und haben ganz tolle Angels, die uns jetzt auch gerade unterstützen. Von daher haben wir so ein bisschen die Accelerator-Phase übersprungen, wobei ich das Angebot, wie ihr das macht, wirklich toll finde, weil gerade für Unternehmen oder Gründer, die noch nicht so viel Exposure hatten zur Unternehmenswelt, ist das Gold wert, über einen Accelerator wie NMA zum Beispiel in direkten Kontakt in einem geschützten Raum zu echten Unternehmen zu kommen, die dann gegebenenfalls sogar investieren können. Ne? Also bei uns hat sich das quasi so ein bisschen überholt. Und wir, ich denke, wir brauchen dieses Jahr tatsächlich noch eine Finanzierungsrunde nach dem Sommer. Ich hoffe, dass uns das auch gelingt, eben jetzt in dieser herausfordernden Zeit. Aber dadurch, dass wir jetzt sehr schnell reagiert haben in den letzten 8 Wochen und auch so ein pragmatisches Kompaktprogramm rausgehauen haben, ja, gucken wir jetzt, dass wir erstmal Traction im Markt gewinnen, trotz der Schwierigkeiten, die es im B2B-Sales aktuell gibt, weil, wie du es vorhin angedeutet hast, die Bandbreite ist schon relativ gering aktuell für solche Themen. Aber wir sind zur richtigen Zeit draußen mit dem richtigen Thema. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann eigentlich gar nichts funktionieren. Das heißt also, wir machen jetzt kurzfristig Umsatz. Das wird uns aber wahrscheinlich nicht von der Freude entbinden, jetzt ab kurz vor dem Sommer in die ersten Ansprachen zu gehen, um dann nach dem Sommer
nochmal eine kleine Runde zu machen. Und guckt ihr Richtung eher so Venture Capital oder Strategen aus irgendeiner Branche? Es gibt ja nicht die Branche jetzt bei euch. Also diese alte Welt.
Wir gucken schon in Richtung Venture Capital im weitesten Sinne. Venture Capital im weitesten Sinne, das beinhaltet für mich Business Angel und Fonds. Ja, also ich meine, das ist natürlich auch ein Thema, das eignet sich sehr gut für einen Strategen wie einen Fachverlag oder so. Da kann man schon auch nochmal drüber reden. Das müsste aber dann schon sehr guter Fit sein, dass man sich so früh dann an den Strategen bindet, aus meiner Sicht.
Gut, da reden wir dann nach dem Sommer einfach nochmal drüber.
Ja, zum Beispiel, also ne, wir fangen jetzt tatsächlich schon an, irgendwie im nächsten Monat die ersten Gespräche zu führen. Aber bis zum Herbst kommen wir, glaube ich, ganz gut durch. Und insbesondere, wenn wir jetzt eben auf der Umsatzseite erfolgreich sind. Und wir haben jetzt angefangen, das neue Programm zu vermarkten. Und wir haben da bisher sehr gute Resonanz auf den Outreach. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass das dann auch wirklich verkauft ist, weil B2B-Sales, das hat ja immer so ein bisschen eine Dauer. Aber die Resonanz ist aktuell echt super. Und deswegen bin ich auch froh, aber das entwickelt sich halt auch von Tag zu Tag.
Ja, sehr spannend. Das wird eine spannende Zeit nach dem Sommer. Wir müssten noch mal kurz bitte auf den Anfang zurückkommen und das Thema Consulting und die Medienindustrie. Wir beide haben da eine Historie und sind jetzt beide irgendwie raus, aus guten Gründen, auf jeden Fall temporär natürlich. Ja. Wie betrachtest du momentan die Branche? Bist du jetzt froh, auch jetzt gerade in der aktuellen Zeit nicht von dem Beratungsjob abhängig zu sein, oder vermisst du auch schon irgendwas davon?
Naja, also sagen wir mal so, was ich vom Beratungsjob vermissen könnte, das fehlt aktuell nicht, ja, weil das, was ich im Beratungsjob gerne gemacht habe, ist Leuten wirklich zu helfen, erfolgreich zu sein. Und das machen wir mit Culture ja jetzt genauso, nur eben nicht mehr in so einer höchstpersönlichen Art, sondern eingebettet in die Technologie. Von daher ist das genauso da.
Okay, schön, das ist schön. Wenn ich jetzt darauf gucke, was ich mitkriege, gerade Beratung für Medien, bringen sich natürlich jetzt alle schon wieder in Stellung, auch in der Krise. Die Artikel, die ich gelesen habe, es gibt die, die sagen, Innovation hilft, aber wenn ich ehrlich bin, steht dann in den Artikeln auch sowas drin, wie Verlage sollten über E-Commerce nachdenken. Ist, können wir jetzt noch mal länger drüber reden, ob das wirklich innovativ ist. Das andere Thema ist, auf LinkedIn und überall, die ganzen Restrukturierungsberatungen bringen sich offensichtlich in Stellung für den Herbst. Da scheint halt eine Welle entsprechend zu kommen. Vielleicht auch jetzt nochmal mit Blick auf eure eigene Positionierung. Ihr seid ja eher in der Wachstumsphase, wenn ich das richtig verstehe. Gerade in der Krise oder trotz der Krise. Wie managt ihr das denn? Also gibt es da vielleicht auch Tipps, von denen Große lernen können?
Ach ja, da soweit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber da sind zwei Sachen zuzusagen. Also zum einen, wir haben ja jetzt unser Stay in Charge Produkt, dieses Kompaktprogramm für die Krise, haben wir ja ganz in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden beziehungsweise potenziellen Kunden erarbeitet und insbesondere mit einem ganz großen DAX 30 Konzern, der eben auch sagt, ja, natürlich geht es, wird es schwierig, aber wir betrachten Homeoffice als here to stay und wir wollen mehr als uns nur durchwursteln. Wir wollen also unseren Führungskräften jetzt auch was angedeihen lassen, damit wir diese Krise bewältigen können. Und von daher kann man das auch sehen als Teil von Krisenbewältigung. Ich würde es nicht im Zusammenhang mit Restrukturierung sehen, aber es ist ein Teil von Krisenbewältigung, den Führungskräften Hilfestellungen an die Hand zu geben, wie sie durch die Krise selbstbewusst und kraftvoll führen können. Ne? Also das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben ja auch ich bin Unternehmerin auf zwei Füßen, ja, mit zwei Firmen. Und ich musste mit jeder Firma die Entscheidung treffen, wie ich jetzt hier in dieser Krise agiere. Und was Culture anbetrifft, haben wir gesagt, wir können von diesen Entwicklungen eigentlich profitieren. Deswegen müssen wir die Chance nutzen. Und wir haben halt jetzt echt im April unsere Kopfstärke verdreifacht. Und das war auch nochmal ein wahnsinniger Kraftakt. Und das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen Mut gekostet. Aber ich hatte da auch gute Unterstützung von unseren Investoren, muss ich echt sagen. Und letzten Endes muss ich sagen, das ist anstrengend, aber es geht. Und hin und wieder habe ich gedacht, Mensch, wie schön, dass wir jetzt auch gerade genau diese Module machen, ja, wie führe ich aus dem Homeoffice, weil die kann ich dann selber anwenden und im Umkehrschluss dann die eigenen Erfahrungen, also die echte Praxis, dann auch wieder in die Module reinbringen. Ja? Das führt dann auch dazu, dass die Module echt auch, also unsere Inhalte echt lebendig auch sind und auch mal mit einem Augenzwinkern und nicht so professoral daherkommen, wie man es vielleicht bei mir sonst auch befürchten könnte.
Ja gut, aber klar, eigene Erfahrung hilft dann tatsächlich, um sowas glaubhaft zu vermitteln. Toll, aber das ist ein schönes, also das war jetzt ja ein Schlusswort im Klassischen, aber ein schönes Ende, also mit Optimismus in die Zukunft, trotz der Krise oder auch gerade in der Krise, weil wir bleiben, wenn ich es zusammenfasse, alle im Homeoffice und sind trotzdem erfolgreicher, ja?
So ist es.
Super.
Das Einzige, was wir noch gucken müssen, ist, dass wir uns nicht totarbeiten, weil es einfach, wenn man es richtig macht, so unglaublich effizient ist. Aber da gibt es dann auch Möglichkeiten.
Dafür können wir dann ja wieder auf Events reisen.
Ja, oder dann halt eine gewisse, also wir, was zum Beispiel eine Sache ist, die wir machen, aber da sind wir jetzt auch nicht die Einzigen, wir machen halt jeden Freitag zu einer gewissen Uhrzeit und die ist jetzt nicht so wahnsinnig spät, TGIF, also Thank God It's Friday, Umtrunk virtuell im gesamten Team und dann ist auch klar, jetzt ist Schluss.
Das machen wir tatsächlich auch. Freitag 16 Uhr ist bei uns Afterwork Drinks ob mit oder ohne Drinks ist egal, ehrlich gesagt. Und dann redet man auch mal nicht nur über den Job. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Das hat sich etabliert. Das machst du tatsächlich im Büro selten.
Ja, also wir haben das ehrlich gesagt im Büro dann auch häufiger gemacht, aber wir machen es jetzt wirklich als Termin im Kalender, weil es sich halt nicht mehr spontan entwickeln kann. Und wir haben so die Regel, dass wir machen am Anfang eine Runde Highlights und Lowlights der Woche und danach gibt es überhaupt nichts mehr übers Geschäft.
Super, ja.
Ja, aber diese Runde ist echt total hilfreich für mich, muss ich auch sagen. Das hätte ich am Anfang nicht so gedacht. Das hat ein Kollege, also ein neuer Mitarbeiter hat das angeregt. Ich finde das sehr hilfreich, weil es nochmal jenseits dieser Cheffragen so, wie war deine Woche, eine etwas lockerere Art und Weise gibt für die Leute, das in so zu berichten. Und mir gibt es nochmal eine Perspektive drauf, wie die Dinge wirklich wahrnehmen. Das ist echt gut.
Schön. Perfekt, alles klar. Ja. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast aus dem Homeoffice, trotz Verpflichtungen mit Homeschooling, Büro, Wachstumsphase und Ähnlichem. Wir werden das weiter interessiert verfolgen und drücken wirklich alle Daumen. Und ich hoffe, wir hören sehr, sehr bald wieder voneinander.
Ja, vielen Dank, Christoph, für dich und für den NMA immer gerne. Und danke für die Gelegenheit. Und das Einzige, was schade ist, ist, dass es einfach von der Uhrzeit her zu früh ist, als dass wir schon einen Wein hätten dabei trinken können.
Ja, dann machen wir das nächstes Mal einen späteren, ich weiß nicht, wie nennt man. Es heißt ja Fireside Chat. Eigentlich war das ja mal ein physisches Abendevent. Das ist ja nur durch Corona eigentlich ein Podcast geworden. Vielleicht kommt das andere ja auch.
Es schreit eigentlich nach Wein
oder so. Ja, das stimmt schon.
Aber
naja.
Das nächste Mal müssen wir das gleich auf den Abend legen.
Machen morgen am Mittwoch einen vom Feiertag.
Ja, genau. Super. Also,
vielen Dank.
Ich danke dir.
Alles Gute.
Ciao.
Tschüss.